Willkommen zu einer neuen Episode des Predigt-Podcasts der evangelisch-freikirchlichen Gemeinde Wiedenest aus Nordrhein-Westfalen. Wir sind davon überzeugt, dass Gott durch Predigten redet. Wir wünschen viel Inspiration beim Hören.
Morgen, liebe Gemeinde, so am Ende des Jahres, dann macht man mal Rückblick und überlegt, was war so. Und als ich eben Drinks hier gesehen habe, fiel mir ein, noch bevor ich nach Wiedenest kam, als Teenager, habe ich schon eure Musikkassetten gehört. Ihr seid echt Kult, das muss man mal sagen. Ja? Ja. Genau. Ich habe auch noch über was anderes nachgedacht, und zwar vor einer Situation, die ich vor 20 Jahren erlebt habe. Am 3.12.1998, da war für mich ein besonderer Tag. Im Rahmen meiner Ausbildung an der damaligen Bibelschule Wiedenest stand die sogenannte 3-Minuten-Predigtübung auf dem Programm. Ich glaube, ein, zwei Leute waren sogar damals anwesend. Wolfgang Klippert war damals schon Lehrer für Homiletik, also für Predigtlehre. Und die Predigt musste vor der ganzen Klasse gehalten werden. Und das war so eine Art Showdown. Vielleicht war sogar 12 Uhr mittags, High Noon, als ich die halten musste. Ich weiß es nicht mehr so ganz genau. Es war auf jeden Fall total spannend, weil sowas hatte man ja noch nicht gemacht. Und die Predigt wurde dann anschließend von der ganzen Klasse so im Kreuzfeuer beurteilt und vom Lehrer natürlich auch. Und es gab verschiedene Rahmenbedingungen für diese 3-Minuten-Predigt. Erstens, die Predigt durfte auf keinen Fall länger als 3 Minuten dauern. Und das wünschen sich ja einige heute Morgen auch. Ja? Aber da muss ich euch enttäuschen, in 3 Minuten kann man nicht so viel sagen im normalen Gottesdienst. Aber damals war das eben so für die Jugend. Das war schwierig, wie kann man das so machen? Die zweite Herausforderung war, es durfte auf keinen Fall über einen Bibeltext oder über ein christliches Thema sein. Also man konnte über Autos predigen oder einer hat, glaube ich, über Überraschungseier gepredigt, was so cool an denen ist. Ja, und das war total schwierig. Ja, wie kann man über etwas predigen, ja, wo man nicht von erfüllt ist? Aber war halt so. Und das dritte war, typisch Wolfgang Klippert, die Predigt muss einen klaren Aufbau haben, Einleitung, Thema, 3 Punkte, Schluss, die sogenannte Predigtkrawatte, kann man alles in seinem Buch nachlesen. Und ich habe mich damals entschieden, über Wein zu predigen. Ja, Freunde, ja, über so einen guten Tropfen, denn Wein ist grundsätzlich schon mal ein super Predigtthema. Man sagt ja auch, oder man wirft das manchen Predigern vor, so einen Spruch, die predigen Wasser, aber trinken Wein. Und das sollte mir auf keinen Fall in meiner Predigtkarriere passieren. Ich wollte Wein trinken und auch Wein predigen. Ne? Und deswegen habe ich das genommen. Und ich habe es sogar geschafft, in diese 3 Minuten noch einen Bibelvers einzubauen. Und das ist jetzt 20 Jahre her. Und ich habe mich entschlossen, diese 3-Minuten-Übung als Einleitung für meine heutige Predigt zu nehmen. Wie cool ist das? Ja? Ich lasse die noch mal aufleben. Ihr werdet jetzt Zeuge, versetzt euch in eine Bibelschulklasse mit Blick auf Friedhof. Ja, so am Wiedenester alten Gebäude sind ungefähr 13 Leute anwesend. Die Predigtübung beginnt und das ist die Einleitung zu dem Thema heute, wie ich mir eine neue Herde und einen neuen Himmel vorstelle. Seid ihr bereit? Silvana. Was eine coole Rebsorte, halbtrocken, da kann man nichts falsch machen mit. Ah, wie der schon fließt. Man muss sich den nur mal so im Glas ansehen. Ja, wirft nicht so viele Fenster, aber doch ein bisschen. Oh, dieser Duft, dieses Aroma, was sich dann auch im Glas entfaltet. Oh, ich muss mal probieren. Auf nüchternem Magen, ist immer schwierig, aber egal. Mmh. Wahnsinn. Immer mehr verstehe ich, warum auf vielen Weinkisten steht, Wein vergoldet jeden Tag. Wein vergoldet jeden Tag. Ich möchte das an drei Punkten ausführen, liebe Klasse. Mein erster Gedanke lautet, Wein vergoldet die normalen Tage. Gerade die, ich möchte mal sagen, so diesen schnöden Alltag mit Arbeit und Schule und Vokabeln lernen und für eine Exegese lernen und alles ist so anstrengend und die Mitschüler und dann sitzt man abends, wenn man extern wohnt, ja, intern ging das damals nicht, und öffnet eine Flasche Wein. Und dieser fade Alltag bekommt plötzlich einen goldenen Anstrich. Wein vergoldet einfach die normalen Tage. Aber das ist noch nicht alles. Und damit komme ich zu meinem zweiten Gedanken. Wein vergoldet natürlich auch die ereignisreichen Tage. Man hat es geschafft. Die Exegese ist nach 65 Stunden Arbeit abgegeben, korrigiert und drunter stehen 14 Punkte. Was macht man? Man entkorkt eine Flasche Wein und vergoldet diesen Erfolg. Aber gehen wir weg von Schule und Alltag. Es klingelt, Besuch steht vor der Tür. Was kann schöner sein, als in der Küche zusammen bei einem Gläschen Wein den Besuch zu vergolden? Wein vergoldet auch die ereignisreichen Tage. Aber das Dritte, was wäre ein Festtag ohne Wein? Was wäre eine Hochzeit ohne Wein? Das ist undenkbar. Da ich nun selber schon verheiratet bin, habe ich mir die Frage anders gestellt. Was wäre eine Silberhochzeit ohne Wein? Und deswegen haben meine Frau und ich unseren Hochzeitsjahrgang 1994 in den Keller eingelagert und mit Korkwachs versiegelt, sodass wir, wenn wir 25 Jahre verheiratet sind, 2019, 25 Jahre alten Wein trinken können, um unsere Silberhochzeit, man achte auf das Wortspiel, so richtig zu vergolden. Das ist mir damals noch gar nicht aufgefallen. Das fällt mir jetzt erst auf, dass das ja ein Wortspiel ist. Wahnsinn. Der wichtigste Festtag aber, und das wird uns als Christen besonders interessieren, ist der Tag des Festmahles Gottes. Was wohl könnte dieses Festmahl Gottes besser vergolden als Wein? Ich möchte aus dem Propheten Jesaja zitieren. Und der Herr der Herrscharen wird auf diesem Berg allen Völkern ein Mahl von fetten Speisen bereiten, ein Mahl von alten Wein, von markigen, fetten Speisen, geläuterten alten Wein. Deshalb, liebe Mitschüler, weil Wein Festtage, ereignisreiche Tage und die normalen Tage unseres Lebens vergoldet, deshalb geht beim nächsten Einkauf nicht achtlos am Weinregal vorbei. Nehmt einen guten Tropfen mit. Wenn ihr das nächste Mal durch ein Weinbaugebiet fahrt, fahrt nicht achtlos am Winzer vorbei. Kauft einen guten Tropfen. Ich möchte mit einem kleinen selbstgedichteten Reimvers schließen. Probiert den Wein und lagert ein, damit auch eure Tage vergoldet mögen sein. Ich glaube, ich habe an dieser Stelle nicht Amen gesagt, aber ich meine, die Klasse hätte mir zu Füßen gelegen. Ich bin mir nicht ganz sicher. Simone war anwesend, glaube ich. Genau. Warum habe ich diese Predigt nochmal ausgegraben? Weil es mir um die Bibelstelle hier geht. Wie kann ich mir den Himmel vorstellen? Und da ist diese Bibelstelle, können wir die erste Folie bitte haben, aus Jesaja 25 natürlich der Knaller. Der Herr, der Herrscher der Welt, wird einmal für alle Völker ein Festmahl geben. Mit feinsten Speisen und besten Weinen, mit kräftigen, köstlichen Speisen und alten, geläuterten Wein. Hier wird er den Trauerflor zerreißen, der allen Völkern das Gesicht verhüllt. Er wird das Leichentuch entfernen, das über den Millionen Nationen liegt. Den Tod wird er für immer vernichten und von jedem Gesicht die Tränen abwischen. An jedem Tag wird man sagen, er, der Herr ist unser Gott. Auf ihn hatten wir unsere Hoffnung gesetzt und er hat uns die Rettung gebracht. Wir haben nicht vergeblich gehofft. Nun können wir voll Freude singen, weil er unser Retter ist. Was ist das für eine Vision? Das ist doch der Hammer, eine Hammervision. Frieden, überall, ein Festmahl von Gott selber aufgetischt. Weine und nicht irgendwelche Plörre, die besten Weine kredenzt Gott mir und dir, uns. Das ist eine wunderschöne Zukunftsaussicht, eine wunderschöne Vision über dem Himmel. Gott fährt so richtig auf und er erfüllt unsere Hoffnung. Und dieser alttestamentliche Text aus Jesaja, der korrespondiert ja mit dieser berühmten Vision aus der Offenbarung von Johannes, Kapitel 21. In beiden Texten geht es um eine neue, um eine bessere Welt, die das Alte überwunden hat. Hier auch aus der Offenbarung ein paar Auszüge. Und vom Thron schreit Johannes her, hörte ich eine starke Stimme rufen. Dies ist die Wohnstätte Gottes bei den Menschen. Das neue Jerusalem kam kurz vorher auf die Erde. Er wird bei ihnen wohnen und sie werden seine Völker sein. Gott selbst wird als ihr Gott bei ihnen sein. Er wird alle ihre Tränen abwischen. Es wird keinen Tod mehr geben, keine Traurigkeit, keine Klage und keine Quälerei mehr. Was einmal war, ist für immer vorbei. Dann sagte der, der auf dem Thron saß, gebt Acht, jetzt mache ich alles neu. Und zu mir sagte er, schreibt diese Worte auf, denn es ist wahr und zuverlässig. Was für eine Vision. Und aus Jesaja wissen wir, dass dabei Wein getrunken wird. Das ist der Hammer. Das ist mal eine Vision. In den Kapiteln vorher beschreibt Johannes den Niedergang des blauen Planeten. Satan, der große Verführer und Durcheinanderbringer, der Diabolos, der verführt die Menschen zum Böse, denn er ist das Böse. Doch mit seinem letzten großen Aufstand geht auch die Vernichtung des Bösen einher. Es beginnt das große Weltgericht, das Finale. Jeder Mensch wird vor dem Thron Gottes, von dem gerechtigen, heiligen Gott gerichtet. Und jeder, dessen Name nicht im Buch des Lebens steht, stirbt den zweiten Tod. Die Urteile Gottes werden absolut fair und gerecht sein. Arne hat das letzte Woche in seiner Predigt brillant ausgeführt. Und wenn dieses Gericht vorbei ist, folgt der absolute Höhepunkt, das Finale, hinter dem Finale, das Hauptfinale. Die Geschichte Gottes mit den Menschen mündet in einem neuen Himmel und eine neue Erde. Und vieles in diesem Himmel ist nicht mehr. Interessanterweise wissen wir mehr, was nicht mehr ist, als dass wir erahnen können manchmal, was ist. Aber das, was nicht mehr ist, ist das, was jetzt ist und was uns jetzt Kummer macht. Es gibt keine Tränen. Wie gut ist das? Es gibt keinen Tod. Wie schlimm ist das? Einer unserer Mitbrüder ist gestorben letzte Woche. Es gibt kein Geschrei mehr. Es gibt keine bösen Menschen mehr. Es gibt keine verschlossenen Tore mehr. Es gibt keine Krankheiten mehr. Alles wird gut. Gott wohnt bei den Menschen und serviert ein Festmahl, wenn wir an diese Jesaja-Stelle denken. Jeder, der keinen Wein mehr trinken darf, weil er vielleicht Probleme damit hat, der wird da wieder Wein trinken können. Und jeder, der keinen Wein mag, der wird meinen mögen, weil Gott ein super Weinkeller hat. Gott, der muss so einen gut sortierten Weinkeller haben. Ich freue mich schon, wirklich. Das wird besser als meine Silberhochzeitsweine, die ich nächstes Jahr in Kork hoffentlich sind sie noch gut. Es ist ja hier auch ein echter Anlass. Denn hier findet ja die Wiedervereinigung aller Wiedervereinigungen statt. Gott versöhnt sich mit seiner gefallenen Schöpfung. Seit dem Sündenfall in Eden besteht eine Trennung und die wird hier durch die Tat von Jesus sichtbar für alle aufgehoben. Gott wohnt mitten unter seinen Völkern. Alle Rassen, alle Nationen, auch alle Konfessionen. Es gibt keine Amerikaner mehr, es gibt keine Engländer mehr, Iraker, Deutsche. Und wenn es die noch gibt, dann mögen sich alle, weil wir ein Volk sind, gebildet durch Gott. Es gibt auch keine Katholiken, evangelische Pfingstler mehr. Es gibt keine Konfession mehr. Es gibt nur noch Gottes Kinder, nur noch Gottes Volk. Und dieses Volk wird umsorgt und versorgt von Gott höchstpersönlich. Für uns ist das ein völlig neuer Zustand, den wir gar nicht denken können. Der Tod, der ja nun mal die Hauptursache aller Tränen ist, ist weg. Er ist nicht mehr da. Die Folgen des Todes sind weg. Die Trauer ist weg. Die Ohnmacht ist weg. Die Wut über die Krankheit ist weg. Die Umstände sind weg. Die Ursachen wie Krieg, Krankheit, seelische Schmerzen, der verzweifelte Schrei, alles das gibt es nicht mehr. Alles wird neu. Mit einem guten Glas Wein in der Hand. Wenn Gott bei den Menschen wohnt, wenn Gott der Schöpfer, der gerechte Richter, alles neu macht. Alles wird gut. Liebe Gemeinde, liebe Geschwister, liebe Freunde, dafür leben wir. Das ist auch unsere Vision. Dafür treten wir doch an. Darunter machen es Christen nicht. Das ist doch unsere Hoffnung und hoffentlich ist sie eine lebendige Hoffnung. Darauf leben wir doch zu. Und das ist übrigens auch das Geniale am christlichen Glauben. Wir haben eine positive Zukunftsvision für eine völlig aus den Fugen geratene Welt. Wir warten auf den Erlöser. Wir wissen, Gottes Reich kommt und wird durchbrechen. Und es ist schon da und es wirkt jetzt schon positiv durch unsere guten Taten. Das ist nach vorne ausgerichtet. Das ist positiv. Das denkt in die Zukunft. Das Reich Gottes kommt. Bis dahin wirkt es schon. Und vieles ist durch das Reich Gottes schon besser geworden auf diese Welt. Vor einigen Wochen war ich ja in der Reha und ich habe mir im Vorfeld die Frage gestellt, was würde ich denn sagen, wenn mich einer fragen würde, hat leider keiner dann, ja, was ist denn eigentlich so der Knaller am christlichen Glauben? Was ist denn so das Besondere? Warum glaubst du daran? Und ich hatte mir überlegt, ich würde antworten und sagen, der Knaller am christlichen Glauben ist, dass alles gut wird. Dass es eine Vision nach vorne geht, eine Vision, die über Krankheit, ich wiederhole mich, Leid, Tod, Schmerzen, Trauer hinausguckt, dass alles gut wird, dass alles neu gibt. In welch einer Religion gibt es so eine positive Zukunftsvision? Ist mir keine bekannt, vielleicht gibt es eine. Das ist unsere Vision. Umweltkatastrophen werden überwunden, Ungerechtigkeit wird überwunden, alles wird neu. Und ich habe gedacht, boah, was für eine geniale Perspektive, die Gott uns schenkt. Wir Christen wissen um die Möglichkeit, wie man aus dieser kaputten Welt herauskommt. Wir haben eine Alternative zum Jetzt. Eine Alternative zum Jetzt. Und das ist das Coole am christlichen Glauben, dass es eine gute Alternative geht. Ich werde gleich noch ausführen, dass das auf keinen Fall Weltflucht bedeutet, sondern weil wir diese Alternative zum Jetzt haben, können wir jetzt handeln. Aber meine Frage ist vorab, hast du noch diese Vision? Ist das noch deine Vision? Oder, das passiert ja nun mal, ist sie 2018 auf der Strecke geblieben? Ist sie untergegangen? Im Klein-Klein des Alters, in der Krankheit der Kinder, in der Trauer über einen verlorenen Menschen, im beruflichen Stress. Es kann passieren, dass man eine Vision verliert. Aber man kann eine Vision auch wiedergewinnen. Und dafür sind wir heute Morgen hier zusammen. Es geht darum, die Vision wiederzuwinnen. Und ich möchte dir jetzt drei Möglichkeiten aufzeigen, wie du mit dieser Vision wieder neue Hoffnung bekommst, wie du dein Leben nach dieser Vision ausrichten kannst und wie du sie wiedergewinnen kannst. Und Leute, wenn du diese Vision lebst, dann hat das Auswirkungen einmal für deine innere Stimmung, aber auch für deine Familie, wie du deine Kinder erziehst, für deine Eltern, für deine Nachbarschaft, für dein Volk, weil du Visionsleber bist, Träger bist. Du bist positiv gestimmt, weil du weißt, alles wird neu. Das Beste kommt noch. Leben lohnt sich. Wenn du gut drauf bist, hat das immer Auswirkungen auf dein Umfeld. Deswegen ist es so wichtig, darüber nachzudenken, wie wir am Ende der Zeit leben. Mein erster Punkt, wie du die Vision vielleicht wieder leben kannst, ist Glaube. Mein zweiter ist Lebe. Mein dritter ist Handle. Der erste Punkt, Glaube. Stärke deinen Glauben. Wenn die Vision oder auch dein Glaube im Jahre 2018 irgendwie angeknackst ist, dann arbeite wieder dran, stärke ihn. Du darfst klagen, du darfst dich bei Gott beschweren, aber wende dich nicht ab, fliehe wieder zum Herrn. Du wirst die Verwirklichung dieser Vision in deinem Alltag erleben, wenn du dein Vertrauen voll auf Jesus setzt. Davon bin ich überzeugt. Lass dir deine Schuld vergeben, wenn die zwischen dir und Gott gekommen ist. Johannes, dessen Verse wir gerade gelesen haben, schreibt direkt im Anschluss hier an seine Vision Folgendes. Die Vision ist bereits in Erfüllung gegangen und dann schreibt er, ich bin das A und O, also Gott, der Anfang und das Ende. Wer durstig ist, dem gebe ich umsonst zu trinken. Ich gebe ihm Wasser aus der Quelle des Lebens. Und wenn du Durst hast nach Wasser oder nach einem guten Wein, dann geh nicht nach Aldi. Oder die haben manchmal auch gute Weine. Ja, ihr Bild passt gerade nicht. Sorry. Dann such nicht irgendwo. Ja, geh zu Jesus. Er ist die Quelle des Lebens. Er bietet dir Wasser des Lebens umsonst und verspricht, dass Ströme überfließen. Aus dem Geist hervorgebracht. Ströme lebendigen Wassers. Das ist eine Zusage. Und wenn du merkst, ich muss wieder zurück zur Quelle, dann mach das doch. Kommt sogar ein neues Jahr, passt sogar gerade. Ja, kannst du heute machen. Komm zur Quelle zurück. Gottes Gnade ist wie Wasser des Lebens. Gottes Gnade ist Jesus Christus. Und dieses Wasser des Lebens gibt es umsonst, weil man nichts dafür tun kann. Es ist unbezahlbar, das Wasser des Lebens. Und deswegen ist es umsonst, weil es unbezahlbar ist, weil es durch Jesus gekommen ist. Suche neu dieses Wasser. Oder trinke überhaupt mal von diesem Wasser. Übergib dein Leben Jesus. Liefere dich ihm aus. Und das schreibt er ja auch, Johannes. Alle, die durchhalten und den Sieg erringen, werden dies als Anteil von mir erhalten. Ich werde ihr Gott sein und sie werden meine Söhne und Töchter sein. Ein Versprechen an alle, die aus dieser Quelle trinken. Erster Punkt, Glaube. Der zweite Punkt, Lebe. Lebe deine Zeitlichkeit. Wir leben ja im Jetzt und wir haben eine Alternative für dieses Jetzt. Die neue Erde, das Festmahl Gottes mit den Menschen. Das motiviert uns doch fürs Jetzt zu handeln. Mit dieser Vision kannst du deinen Alltag gestalten. Du kannst deinen Alltag leben. Mit dieser Vision gehst du zur Schule, weil du weißt, es lohnt sich. Mit dieser Vision studierst du. Mit dieser Vision entwickelst du deine Firma oder dein Team, was du leitest. Mit dieser Vision baust du deine Familie auf und investierst in deine Kinder. Mit dieser Vision investierst du in die Braut Christi, in deine Gemeinde. Mit dieser Vision genießt du dein Leben in den verschiedenen Phasen, die Gott dir schenkt. Mit dieser Vision gehst du auch durch Krankheit und auch durch die Trauer hindurch. Du gehst sogar durch den Tod. Mit dieser Vision lässt sich jetzt schon ein gutes Glas Wein trinken oder wenn du keinen Wein trinken darfst, einen guten Tee aufbrühen. Ewiges Leben zu haben bedeutet, jetzt erfüllt zu leben und nicht nur auf irgendwas zu warten. Das gehört zusammen, das sind zwei Beine. Und deswegen übrigens kann auch ein Gottesdienst so erfüllend sein, weil wir im Gottesdienst ja wie so zu einer Tankstelle fahren, ne, und dann auftanken. Ja, wir zapfen Gottes Wort an, wir singen Lieder, wir treffen andere Christen. Oder das alltägliche Gebet ist auch so wie so ein Elektroauto, ja, wo du hinfährst und mal eben auflädst, weil du direkt mit der Ewigkeit verbunden bist. Nutze das. Du kannst jedes Mal aufladen. Das ewige Leben beginnt jetzt. Und Matthias Bohne hat das in seiner Eröffnungspredigt zur Reihe ganz gut zum Ausdruck gebracht. Er hat davon gesprochen, dass bei Christen die Lebensuhr nicht abläuft mit der Geburt, ne, bis irgendwann der Tod eintritt, sondern sie läuft an. Sie läuft an und dann läuft sie immer weiter. Sie wird von dem irdischen Tod mal eben kurz gestört, aber dann läuft sie weiter. Die Lebensuhr läuft weiter. Der Theologe Karl Barth, dessen Todestag sich in diesem Monat zum 50. Mal gejährt hat, am 10.12.1968 ist er gestorben, der hat das irdische Leben, also das, was wir hier leben oder sein Leben, als Zeitlichkeit bezeichnet. Das Leben ist eine Zeitlichkeit. Und am Ende seines Lebens hat er zu seinem Vertrauten Folgendes geschrieben. Meine Zeitlichkeit, das heißt mein besonderes Dasein und So-Sein, in der mir zugewiesenen und vorübergehenden, gelassenen, dereinst zu verewigen, begrenzten Zeit. Huh, Karl Barth, muss man verstehen, muss man noch dreimal lesen, ja? Und so, ja, gibt ganz komische Witze über ihn. Ein genialer Theologe, aber wenn man sich das mal auf der Zunge, also sein Leben, das heißt sein Sein und so wie er auch ist, das ist ihm zugewiesen worden. Und vorübergehend hat er das jetzt seine 50, 80 Jahre und es ist das dereinst zu verewigende Leben, das Festmahl, der neue Himmel. Und es gilt, in dieser Zeitlichkeit zu leben, im Hier und im Jetzt, mit der Perspektive der Ewigkeit des Festmahls Gottes. Solange uns Gott diese Zeitlichkeit schenkt, gilt es, in dieser Zeitlichkeit zu leben, mit Hoffnung, weil wir eine Hoffnung haben. Mit der Aussicht auf einen guten Tropfen, wenn man mal bei diesem banalen Beispiel bleiben will. Also mich motiviert das. Ja, aber ich bin vielleicht auch zu einfach gestrickt an der Stelle. Dich motiviert vielleicht was anderes. Und deswegen, weil wir diese Hoffnung haben in unserer Zeitlichkeit, mein dritter Punkt, handle. Handle. Jesus bringt die Vergleichsgeschichte von dem Besitzer, der auf Reisen geht. Der Besitzer ist in diesem Fall Jesus selbst und er vertraut seinen Verwaltern Geld an. Wir können auch von Potenzialen reden. Bevor er abreiste, so erzählt er die Geschichte, rief er 10 seiner Diener, gab jedem einen Pfund Silberstück und sagte zu ihnen, treibt, handelt damit und macht etwas daraus, bis ich wiederkomme. Luther übersetzt, handelt, bis ich wiederkomme. Jesus ist im Himmel, der ist weg und er hat uns ganz viel anvertraut. Und er sagt, handelt, bis ich wiederkomme, macht was, tut was als Christen, nutzt euer Potenzial in der Abwesenheit des Verwalters. Und diese Aufforderung gilt uns. Und deswegen handle im Sinne Jesu. Setze dein Potenzial, was Gott dir geschenkt hat, für sein Reich ein. Investiere in das Reich Gottes. Kämpfe für Gerechtigkeit. Setze dich für die Armen ein und für die Schwachen. Investiere deine Zeit, deine Gaben. Und wenn du viel Geld verdienst, dann gib auch viel Geld in Reich Gottes, damit andere mit deinem verdienten Geld das Potenzial entfalten können. Das ist gut, wenn du das machst. Wenn du viel Verantwortung anvertraut bekommen hast, dann nutze diese Verantwortung, weil du weißt, wie man visionär lebt, weil du weißt, dass das Beste noch kommt. Beeinflusse positiv dein Umfeld. Handle, bis Jesus wiederkommt. Das ist im Sinne Jesu. Das ist im Sinne Jesu. Das ist nicht im Sinne von Kirchen oder so. Darum geht's gar nicht. Es ist im Sinne Jesu. Im Sinne desjenigen, der dir dein Leben, deine Zeitlichkeit anvertraut hat. Die Vision der Ewigkeit, die Vision des Himmels, sie soll unseren Alltag prägen. Sie ist stark, sie ist hoffnungsvoll. Und deswegen glaube, lebe, handle. Liebe Geschwister, heute endet die Predigtreihe Leben am Ende der Zeit. Wir haben sie ganz bewusst in den Advent gelegt. Advent, Ankunft. Und dann haben wir die Ankunft letzte Woche gefeiert. Die Ankunft vom Friedefürsten, der gekommen ist, um Heil aufzurichten und wiederkommen wird, um endgültig alles gut zu machen. Wir haben 4 Wochen lang parallel im Advent über die zweite Ankunft nachgedacht, wenn Jesus wiederkommt. Und diese Wiederkunft, so hat es Arne letzte Woche gesagt, werden wir alle live erleben. Dann wird alles neu. Und deswegen meine Bitte an dich und an uns für das Jahr 2019, was ja morgen auch endet, beschäftige dich weiter mit dem Thema. Ich fand es völlig interessant, vor 3 Wochen kam das neue Hauskreismagazin. Wenn du im Hauskreis bist, dann nimmt man ja so Dinger durch. Und was ist das Thema? Das Thema ist, was bringt die Zukunft? 8 Einheiten zum Thema, ich sag's mal mit unseren Worten, Leben am Ende der Zeit. Weil man erkannt hat, es ist wichtig. Ja, ganz tolle Sachen. Die Hoffnung. Ein neuer Himmel, eine neue Erde. Meine Frau ist jetzt beim Herrn. Was bedeutet das? Ganz praktische Fragen. Ich lasse es mal hier liegen. Das geht ja auch in den Umlauf der Hauskreisleiter, aber man kann es auch günstig bestellen für, glaube ich, 4 € für deinen Hauskreis. Beschäftigt euch weiter mit diesem Thema. Das zweite ist, wenn du eine Predigt aus dieser Reihe verpasst hast, höre sie nach. Matthias Buhne hat angefangen, Gunnar Begerau hat weitergemacht, Arne König auch. Die 3 Predigten sind alle schon online, eine sogar auf unserem YouTube-Channel. Heute kommt die 4. als Podcast. Höre sie nach, weil sie wichtig ist für dein Leben. Und ganz wichtig, wenn ihr dürft, manche dürfen ja nicht, aber wenn ihr dürft, dann macht doch heute noch eine Flasche Wein auf. Vielleicht zum Mittagessen, ein bisschen früh vielleicht, ja. Vielleicht heute Abend und vergolde deinen Tag, denn Wein weist offensichtlich auf die Ewigkeit hin. Wenn du es nicht darfst, brüh dir einen guten Tee auf. Das geht auch. Das Jahr 2018 endet morgen. Es kommt ein neues Jahr. Und deswegen lasst uns 2019 auch wieder glauben, leben, handeln. Auch als Freikirche Wiedenest. Denn wir als Gemeinde, wir repräsentieren den Leib Christi. Wir repräsentieren das kommende Reich Gottes. Wir sind der Körper von Jesus. Wir strahlen Glaube, Liebe und Hoffnung aus, weil wir die Vision kennen. Komm, Herr Jesus. Maranatha.
Sie hörten einen Predigt-Podcast der EFG Wiedenest. Weitere Predigten, Informationen zu Jesus Christus und zu unserer Gemeinde gibt es unter www.efg-wiedenest.de.